Hallo und herzlich willkommen zu dem Sabbatschul-Podcast. Der Preis der Ruhe, das ist der Titel der dieswöchigen Betrachtung. Wir wünschen viel Freude und Gottes Segen beim Hören.
Herzlich willkommen zur Sabbatschule hier aus Bogenhofen. Einer weiteren Folge. Wir sind inzwischen bei der vierten Lektion. Es geht um den Preis der Ruhe. Wir haben letzten Sabbat darüber nachgedacht, was die Wurzeln der Ruhelosigkeit sind. Und nun wollen wir uns den Preis der Ruhe anschauen. Und bevor wir das miteinander studieren, lade ich uns ein, dass wir kurz still werden und miteinander beten. Unser allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Heiland. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns zu dir ziehst. Und wenn wir zu dir kommen, dann dürfen wir Ruhe erleben, wir dürfen Ruhe erfahren. Herr, hilf uns jetzt, wenn wir diese bekannte Geschichte von König David betrachten, wo er gefallen ist. Er war doch ein Mann nach deinem Herzen. Hilf uns zu erkennen, was wir lernen dürfen aus dieser Geschichte. Und hilf uns auch zu erkennen, was der Preis der Ruhe ist. Und auch dorthin zu kommen, zu dir, zu dieser Ruhe. Und ich danke dir dafür, Herr. Amen.
Amen.
Gut, wir sind also in 2. Samuel und dort Kapitel 11. 2. Samuel Kapitel 11, es ist eine Begebenheit aus dem Leben von König David. Ja, er hat hier eine durchaus für viele, die die Bibel kennen, bekannte große Sünde getan. Vielleicht fassen wir es mal kurz zusammen. Wie kam es denn dazu, wie konnte das geschehen, dass er hier so groß versagt?
Also Vers 1 finde ich schon interessant. Da steht drin, dass es eine Zeit war, wo die Könige ins Feld ziehen. Und wir kennen ihn als jemanden, der eigentlich als Kriegsmann auch selbst ins Feld gezogen ist. Aber hier steht, dass er Joab gesendet hat und selber zurückgeblieben ist.
Also er hätte selber auch gehen sollen. Er blieb zu
Vielleicht.
Hause.
Also es scheint fast so, als wenn die Bibel das so ein bisschen hier nahelegt.
Okay.
Der ist oben auf dem Dach und schaut irgendwie zu den Nachbarn rüber. Es ist auch schon ein bisschen merkwürdig, warum er so zu so später Stunde oben auf dem Dach da rumschaut. Hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass auch Versuchungen gekommen sind.
Klingt fast so, als wäre ihm langweilig gewesen oder so.
So zeitlich sehen wir, wenn wir die Kapitel davor blättern, sehen wir so die größten Erfolge, die David verzeichnet hat, auch politisch, militärisch. Und er befindet sich jetzt am Gipfel, könnte man sagen, von der Lebensgeschichte, die wir hier lesen, und gerade da jetzt sowas.
Ein tiefer Fall.
Und da finde ich es ja eigentlich so interessant, weil man schaut sich das Leben von David an, ein Mann, der Gottes Plan umsetzt in sein Leben, und du merkst eigentlich, davor sind alles eher positive Geschichten. Wie kommt es auf einmal, dass er so einen großen Fall? Das ist ja eigentlich die Frage, und ich finde es bemerkenswert, weil an und für sich lässt nichts in den Geschichten davor anmuten, dass das jetzt passieren wird. Kommt irgendwie ein bisschen unerwartet.
Und doch wird es auch recht ausführlich berichtet.
Das erinnert mich gerade an König Nebukadnezar, der sagt in Kapitel 4 von Buch Daniel, er hatte Ruhe in seinem Hause, lebte zufrieden in seinem Palast. Und dann später heißt es, dass er sich da erging auf den Palast und dann vielleicht auch sich seiner Größe bewusst wurde und Ähnlichem. Also vielleicht eine ähnliche Situation.
Und fast so ein bisschen wie die Warnung, die wir im 1. Korinther 11 lesen können. Ne? Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle.
Kapitel 10, ja.
Das ist offensichtlich hier passiert. Was war denn jetzt genau die Sünde? Also wenn wir uns jetzt die 10 Gebote anschauen, wie viele Gebote hat er denn gebrochen?
Naja, immerhin soll man ja nicht die Frau eines anderen begehren. Da geht es ja schon los. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, es wird uns sehr abrupt geschildert, nicht? Er sieht diese Frau, Bathseba, wird ihm gesagt, sei ihr Name. Aber man fühlt jetzt nicht, war das eine unvorhergesehene Begegnung oder ist sie ihm eh schon aufgefallen und er hat sie gestalkt sozusagen, nicht? Auch das ist irgendwie offen. Das könnte der Fall gewesen sein. Das würde auch erklären, warum er nicht dort ist, wo er eigentlich sein sollte. Denn das fällt vielen Bibellesern auf. Was sucht er hier zu Hause, wenn er sein Heer irgendwo hingeschickt hat? Das ist normal nicht üblich. Oder ist er inzwischen so mächtig geworden, dass er dem Heer überhaupt nicht mehr voranstehen muss? Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt also, ein König, der schon viel erreicht hat, der weiß, seine Heere, seine Hauptleute kämpfen für ihn, auch wenn er nicht dabei ist. Könnte auch sein, dass er sich so gefühlt hat. Jedenfalls kommen wir auf den Punkt, den du vorhin gesagt hast, es ist so eine Erfolgssituation, die so stark ist, dass er sich nicht mehr ganz so bemühen muss. Hm. Und aus dieser Art aus dieser Art Spannung, die nachgelassen wird, ergibt sich plötzlich eine neue Situation, eine Versuchung, der dann eben nicht widersteht.
Mhm. Und die Versuchung ist vielleicht jetzt nicht nur offensichtlich sexueller Natur, sondern auch einfach die des Machtmissbrauchs, weil er so absolut herrscht, dass ihm auch niemand irgendwie dort in die Quere kommen würde. Und es ist eins der Worte, die am meisten in diesem Kapitel vorkommen, ist das Senden. Da haben wir schon am Anfang, dass er den Joab sendet, anstatt selber zu gehen. Und dann sieht er die Frau und dann sendet er, um zu fragen, wer sie ist. Dann sendet er, um sie zu holen. Und es kommt dann noch ein paar Mal öfter vor. Er muss sich nicht mal selber die Hände schmutzig machen. Und es ist eigentlich eine Geschichte, nicht nur vom Fall jetzt des Ehebruchs oder so, sondern auch eine Geschichte für mich des Machtmissbrauchs. Sehr stark.
Dass er sich selber auch schon so sicher war in seiner Macht, dass er dadurch gefallen ist.
Und dass er sich als Herrscher auch eine besondere Stellung rausnimmt. Die er anderen, also wo er mit anderen anders umgehen würde. Mhm.
Welche Lehre, gerade wenn es jetzt hier um diesen Sündenfall geht, welche Lehre nehmt ihr denn aus dieser Geschichte? Welche Warnung hört ihr da?
Also für mich kommt schon einfach dieser Aspekt, dass man nichts hätte erahnen können, dass ihm das passiert wäre. Also David führt ein gottesfürchtiges Leben und trotzdem passiert das. Und natürlich, wenn wir die Geschichte jetzt so betrachten, dann ist es natürlich sehr schnell, dass man sagt, ja, sowas würde mir nie passieren. Und ich hoffe auch, dass uns sowas nie passieren würde. Aber allgemein mit der Sünde ist es doch oft so, dass wir denken, ja, das wird eh kein Problem sein. Und doch kommt das dann auf einmal und dann ist die Frage, wie man darauf reagiert. Hier haben wir halt eine Begebenheit, wo, ja, schlecht darauf reagiert wurde. Aber für mich lerne ich schon daraus, die Versuchung kann jederzeit kommen, unerwartet. Und jede Versuchung bringt auch jede Sünde, die man begeht, hat auch seine Konsequenzen. Ja. Ja.
Solche Dinge bleiben nie geheim. Das ist die Idee, die auch ganz klar da ist. Ich meine, er möchte es ja verbergen. Es ist ja nicht so, dass er damit prahlt oder an die große Glocke alles hängt. Tut er nicht. Er möchte es ja eigentlich verbergen. Er hat halt ein paar Vertraute, die kriegen das mit. Aber ansonsten möchte er schön in Deckung bleiben. Und dadurch, dass die Frau dann schwanger wird, geht das nicht. Die Frage ist, was sich auch überhaupt daraus ergeben hat. Hat sich er das gedacht, dass er das jetzt einmal macht? Hier in der Bibel wird so geschildert, sie kommt zu ihm, hat offensichtlich keine Möglichkeit, sich zu wehren. Oder das ist auch eine Frage, die gestellt werden kann. Warum macht sie das einfach so mit? Ist das schon seine Macht als König, die da so stark wirkt, dass sie nicht mehr aus kann oder sich nicht traut? Das Gesetz würde eigentlich sagen, wenn sie schreit in der Stadt, dann wäre da ja was drin für sie. Hat sie aber nicht, weiß man nicht. Aber es scheint bei dieser ersten einen Begegnung geblieben zu sein. Und dass die dann in einer Schwangerschaft mündet, die lässt natürlich sein ganzes Fehlverhalten dann in einem ganz anderen Licht erscheinen. Und das scheut er. Das möchte er um jeden Preis verhindern.
Da gibt es ja diesen Bibeltext, kann jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass die Kleider brennen? Und dann geht es so weiter, geht es dem, der die Frau seines Nächsten berührt. Ja, also das ist tatsächlich auch so eine Geschichte, wo sich das zeigt. Und man muss ja auch bedenken, wie viele Angestellte haben das dann mitbekommen, dass er nach der fragt, dass er sie holen lässt. Es ist ja wirklich nicht jetzt im privaten Rahmen nur. Also ist eigentlich eine öffentliche Schande gewesen, die auch einfach seinen Charakter unglaubwürdig gemacht hat vor denen, die ihn direkt umgeben haben.
Also auch eine Lehre aus der Geschichte, Sünde kann nicht verborgen bleiben. Er hat immer Auswirkungen auf die Beziehungen, die man hat. Ja. Danke. Nun, wir hatten ja eh betrachtet, oder die Frage war ja gewesen, wie viele Gebote hat er gebrochen. Das steht ja geschrieben in Jakobus 2, Vers 10, wer ein Gebot bricht, hat das ganze Gesetz gebrochen. Also war bei ihm ganz klar nicht nur das 7. Gebot, wo es um Ehebruch geht, oder das 10. Gebot, wo es ums Begehren geht, sondern er hat ganz klar auch gestohlen. Er hat dann am Ende sogar gemordet.
Gelogen.
Er hat gelogen. Er hat das ganze Gesetz gebrochen. Denn Gott stand bei ihm hier nicht mehr an erster Stelle. Nun, wie reagiert denn Gott darauf? Was macht Gott hier mit David? David holt ja dann die Frau zu sich am Ende. Wie reagiert Gott drauf?
Erstmal ja lange nichts. Wir lesen ja dann, dass der Prophet Nathan dann irgendwann vom Herrn zu David gesandt wird. Aber das ist ja zu der Zeit, wo schon das Kind geboren ist. Mhm. Das heißt, Gott wartet erstmal, ob David das von selber bereut, aufräumt und so. Und gibt ihm erstmal Chance, das selber zu machen. Und erst als er merkt, na, dass David macht nichts, dann muss er ein bisschen helfen.
Das heißt, Gott hilft nach. Okay. Ja, wie hilft er denn jetzt?
Ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Okay.
Was denkt ihr, wie hilft Gott? Was macht Gott genau?
Er schickt ihm den Propheten, nicht? Er konfrontiert ihn, ganz klar. Da redet er auch nicht lange herum, er gibt das Gleichnis. Und David, der ist so empört über was im Gleichnis geschildert wird, dass er sich dann sozusagen, ohne es zu wissen, aber aufgrund des Gerechtigkeitssinns, den er hat, dass er sich sein eigenes Urteil spricht.
Okay. Ich meine, da wäre schon interessant, mal drüber nachzudenken, warum? Warum erzählt ihnen jetzt der Prophet eine Geschichte? Warum konfrontiert er nicht gleich mit der Sache? Hey, du hast gelogen, du hast gestohlen, du hast gemordet, hast Ehe gebrochen.
Mhm. Schwer zu sagen, wir kennen den David jetzt nicht so gut, ob er dann irgendwie defensiv reagiert hätte, ob er vielleicht seinem Machtmissbrauch noch weitergegangen wäre und den Propheten vor die Tür gesetzt hätte. Kann man jetzt schwer sagen. Das war auf jeden Fall sehr effektiv, weil er da eben gar nicht an sich gedacht hat, sondern nur an diesen bösen Menschen, der dem anderen was wegnimmt.
Mhm. Ja. Für mich ist es ein Erziehungsprinzip. Also er versucht, das David klarzumachen auf eine ganz bildliche und verständliche Weise. Und es ist interessant, also David war sich sicher seine Schuld bewusst. Es war ja nicht so, ich meine, es hat ihn vielleicht jetzt in dem Moment nicht so gereut, aber er wusste, dass er es falsch war. Das war ja keine Frage, aber durch dieses Gleichnis wird eigentlich seine Heuchlerei offensichtbar und offenbar, dass er ja mit zweier Maß misst. Sein eigenes Leben ist in seinem Fall, wo er gehandelt hat, denkt er, ist nicht so schlimm. Aber wo er ein Beispiel bekommt, merkt er sofort, okay, das passt nicht, und dann versteht er viel besser, dass ja eigentlich betrifft das ja genau so auch mich.
Aber wenn ich nochmal zurückgehe in der Geschichte, ich glaube gar nicht, dass Gott erst hier angefangen hat. Denn es ist schon für mich interessant, wie sich das dann entwickelt, das mit dem Uriah. Also David hat dann ja so seine Strategie. Er versucht dann, den Uriah herzuholen, damit der vielleicht dann mit der Frau schläft und dann gilt das als sein Kind und dann wäre das alles vertuscht gewesen. Aber es funktioniert nicht. Und da habe ich das Gefühl, dass Gott vielleicht auch an diesem Uriah gewirkt hat und das noch so viel mehr zutage tritt, wie David ungerecht ist im Vergleich zu diesem gerechten Uriah. Ja? Und dann muss David da noch einen Schritt weiter gehen und muss noch mehr Leute hineinbeziehen. Und ich glaube, dass das, also der Uriah schwört dann auch, so wahr der Herr lebt, sowas tue ich nicht. Und also so viele Punkte, glaube ich, wo Gott schon vielleicht auch schon gewirkt hat, bevor der Joab kommt mit diesem Gleichnis. Mhm. Und wo es schon eigentlich vielleicht auch am David gearbeitet hat.
Richtig, ja. Obwohl man dem Uriah das eigentlich zugestehen würde. Ja, er gibt ihm jetzt Urlaub, er gibt ihm Geschenke, dass er da zu seiner Frau gehen könnte. Wäre ja jetzt nicht an sich verkehrt oder das Brechen eines Gesetzes oder
irgendwas. Das wäre zu erwarten gewesen, ja, richtig, und er macht es nicht.
Und er macht es nicht. Mhm. Er macht es nicht.
Das ist aber auch schön, also für mich ist Uriah so ein bisschen der moralische Höhepunkt der ganzen Geschichte, ja. Und es ist interessant, dass das ausgerechnet ein Hethiter ist.
Genau, extra noch erwähnt. Ja. Ja, interessant. Also wir sehen auch hier dann, wo Gott sich also dann um David kümmert, durch den Propheten, den er schickt, dass der Prophet hier eine Geschichte erzählt, und wir sehen dadurch auch die Macht einer Geschichte. Ja? Mhm. Wir merken das ja auch, wenn wir Geschichten erzählen oder Gleichnisse erzählen oder Illustrationen verwenden, wo jemand sich wiederfindet, ist es nicht so direkt konfrontativ, aber man kann sich drin erkennen. Und das hat durchaus auch eine gewisse Macht. Und bei David hat es funktioniert. Er sprang auf, war in dem Moment sehr erregt, er sprach das Urteil, und das war sein Urteil.
Ich glaube, da kann man auch daraus lernen, dass wir im Moralischen oft auch sehr befangen sind. Je nachdem, um wen es geht, können wir das nicht so neutral sehen. Und wenn wir aber eine Geschichte haben von zwei anonymen Personen, dann können wir, glaube ich, viel gerechter etwas auch einschätzen, als wenn wir persönliche Beziehung zu einer Person haben und das dann so oder so werten.
Interessanter Gedanke. Nun, David erkennt ja dann seine Schuld und er sagt dann, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Was denkt ihr über dieses Bekenntnis? Hätte er nicht sagen sollen, ich habe gegen Bathseba gesündigt? Weil er hat immerhin dafür gesorgt, dass ihr Mann ermordet wurde. Oder gegen Uriah gesündigt? Warum sagt er, ich habe gegen den Herrn gesündigt?
Also bei mir, so, wenn ich das so höre, dass er gegen Gott gesündigt hat, dann ist es für mich in dem Sinne klar, weil jedes Gebot, alle Gesetze, die wir haben, unsere gesamte Beziehung hier auf die Erde ist ja irgendwo verknüpft mit Gott. Und alles, was du falsch tust, ist ja auch eine Sünde gegenüber Gott, weil du ja anderen Menschen, andere Geschöpfe, die Gott ja gemacht hat, ja auch verletzt. Und das möchte Gott ja nicht. Und somit ist es ja auch ein Bruch gegenüber Gott, etwas, was man nicht machen sollte. Mhm.
Das heißt, jede Sünde, die wir gegen Menschen tun, ist auch eine Sünde gegen Gott. Mhm. Aber warum ist das so?
Er hat ja auch letztendlich der Name Gottes hat ja auch arg darunter gelitten. Mhm. Er war ja nicht irgendein König von irgendeinem Königreich, sondern er war ja König von Israel. Die einzige Nation, die Jahwe als ihren Gott hatte. Und die Nation beobachten jetzt, das haben ja alle da mitgekriegt bestimmt auch. Und jetzt kriegen alle mit, ja, der König hat das gemacht. Wie ernst werden sie dann die Religion nehmen noch? Mhm. Und damit hat er doch ziemlich viel das Werk Gottes kaputt gemacht. Mhm.
Mhm. Klar, ne? Wie ernst wird auch sein eigenes Wort genommen? Er merkt das ja dann auch in seiner eigenen Familie. Ja? Genau.
Mhm. Und wir denken eben vielleicht, wenn wir sündigen, dass die andere Person dadurch verletzt wurde und sehen nicht so sehr, dass sowas Gott auch verletzen kann und treffen kann. Und dass Gott auch Emotionen hat, eine Reaktion darauf, dass ihn das bekümmert und es erzeugt ja irgendwo auch von dieser engen Beziehung, die David eigentlich zu Gott hatte, dass er sogar sieht, Gott sogar da zuerst sieht. Ne?
Das wird ja hier sogar offenbar in Kapitel 11, Vers 27. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hat. Also hier bekommen wir sogar Einblick, genau was Gott an dieser Stelle denkt. Und das ist böse in seinen Augen. Sein Urteil, er mag das überhaupt nicht, was gemacht wird. Mhm. Weil hier aus meiner Sicht ja Menschen zu Schanden kommen, die nichts dafür konnten. Und David sich hier herausnimmt, Gottes Geschöpfe zu verletzen. Das stand ihm nie zu. Ja.
In dem 51. Psalm, der sich ja auf dieses Geschehnis bezieht, sagt er in Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. Also dieses Bewusstsein, dass er sozusagen gegen Gott gesündigt hat, ist, glaube ich, stärker in ihm als alles andere.
Und das ist, denke ich, auch eine wichtige Erkenntnis, dahin zu finden, zu dieser Ruhe. Wie ist denn eure eigene Erfahrung? Wie erlebt ihr denn Gottes Weckruf? Wir haben jetzt nicht so wie zur Zeit König David einen Propheten Nathan vielleicht, der zu euch kommt, aber wie erlebt ihr denn heute einen Weckruf? Wie kann man heute einen Weckruf erleben? So wie es David erlebt hat.
Das ist ja so spannend, weil Gott das so unterschiedlich macht. Also ich kann in meinem Leben, wenn ich nachdenke, gibt es Situationen, wo Menschen mich angesprochen haben und gesagt, hey, ich hätte das nicht erwartet von dir. Das ist schon mal ein Weckruf. Es gibt andere Situationen, wo ich das Leben von jemand anders betrachte, merke, wie ich die Person verurteile und dann selber merke, ich habe ja genau das Gleiche gemacht. Also es gibt ja verschiedenste Methoden, aber ich glaube, wir erleben alle unterschiedliche. Und das Interessante ist, das ist mir irgendwann bewusst geworden, die meisten von uns wissen, oder eigentlich alle von uns wissen, wenn wir was Falsches gemacht haben. Es ist ja nicht eigentlich so, dass jemand uns daran noch erinnern müsste. Man weiß, dass das falsch ist. Aber irgendwann oder irgendwie schieben wir es oft vor uns hinweg und wollen das irgendwie nicht thematisieren. Und da habe ich den Eindruck, dass Gott immer wieder so Erinnerungen schickt und sagt, hey, da ist noch was. Du hast es noch nicht aufgearbeitet.
Mhm. Nun, wir haben ja Psalm 51 schon angesprochen. Ich lade euch ein, dass wir mal diesen ganzen Psalm lesen. Der ist zwar recht lang, hat 21 Verse. Aber der passt vielleicht doch ganz gut, weil es geht ja hier um den Preis der Ruhe, am Beispiel jetzt von König David, durch die Sünde, die er begangen hat, und wie er auch wieder zur Ruhe findet und was er tut und was der Weg ist. Vielleicht können wir diesen Psalm mal lesen und auch darüber nachdenken, wonach sehnt er sich und worauf ist denn hier auch seine Reue und seine Bekehrung gerichtet. Mag jemand mal lesen den Psalm, Psalm 51?
Ja. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, als er war zu Bathseba eingegangen. Gott, sei mir gnädig, nach deiner Güte tilge meine Sünden, nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und du rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Du lässest mich wissen, die heimliche Weisheit. Entzündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe, mit deinem freudigen Geist rüste mich aus.
Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gerechtigkeit haben. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar.
Dankeschön. Wonach sehnt sich denn David hier?
Ich greife dann nur einen Vers jetzt hier heraus. Das war, jetzt suche ich es wieder.
Das 10 vielleicht?
Nee, da wo David ja selber sagt, die Sünde ist ständig ihm vor Augen. Mhm. Und da kommt man auch nicht zur Ruhe, wenn du ständig deiner Schuld bewusst bist. Du willst das ja abgeben. Und da denke ich an ein Buch, Die Pilgerreise. Da hat er ja sein schweres Gepäck und geht diesen Berg hoch und erlebt erst dann die Befreiung, wenn er die Sünden am Kreuz, also oben, abgibt. Wenn er Vergebung bekommt. Mhm. Und das ist, also Sünde lastet, Schuld lastet.
Mhm. Das macht ihn unruhig. Er sehnt sich also nach Vergebung. Okay. Findet ihr noch andere Sehnsüchte, die ihr hier ausdrückt?
Nach Reinheit.
Reinheit?
Reinheit, nicht? Wasche mich, sagt er. Mhm. Meine Unreinheit von mir. Also ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, dass jemand sich um die Folgen seines Handelns weniger Sorgen macht, als dass es wirklich falsch war. Mhm. Weil wir ja manchmal sagen, jemand bereut nicht seine Tat, sondern nur, dass er die Folgen der Tat zu tragen hat. Das ist hier nicht der Fall. Das ist genuin so, dass er wirklich leidet und sagt, was habe ich hier für einen Wahnsinn gemacht.
Dankeschön. Da würde ich gerne mal euch fragen, was ihr denkt. Wie kann man denn zu dieser Reue finden, die man nicht bereut? Also diese Reue, von der Heinz jetzt gerade gesprochen hat.
Wenn man es nicht bereut, eigentlich.
Also wenn man nicht die Taten bereut, sondern sich bewusst ist, was hat mein Verhalten ja eigentlich in meiner Beziehung zu Gott angerichtet?
Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Ich halte das für ein Geschenk Gottes. Ich glaube zwei Dinge, die mich immer mehr, von denen ich immer mehr überzeugt bin in meinem Leben. Erstens, alle Sünden, die wir nicht gemacht haben, haben wir deshalb nicht gemacht, weil wir so gut sind, sondern weil der liebe Gott uns davor bewahrt hat. Mhm. Er hat es nicht an uns herankommen lassen. Und wenn wir uns in einer Versuchung bewähren, dann sind es ja auch nicht wir, sondern dann ist es seine Gegenwart, die uns bewahrt. Wer denkt, er mache das, kommt dann auf die Idee, auch Reue zu machen. Das können wir nicht. Mhm. Also wenn uns Gott nicht diese Reue, so wie der Nathan jetzt hier zum David kommt und ihm das so richtig auf dem Tisch serviert, nicht so. So serviert uns Gott unsere Sünden und er bringt uns auch zur Reue. Mhm. Wenn er das nicht macht, dann passiert da nichts. Diese Idee, wir agieren zu unserem Heil, ist eine Idee, die von Grund auf falsch ist.
Also ist Reue auch ein Geschenk?
Ist ein Geschenk, ganz
sicher. Das ist Gnade.
Ja. Ich sehe aber auch eine starke Verknüpfung mit Liebe, gerade bei dieser Reue. Also wenn man erlebt, dass man jemanden extrem lieb hat und diese Person verletzt, dann tut es einem wirklich innerlich weh. Das ist ja nicht nur die Folgen, die einem wehtun, sondern einfach die Erkenntnis, dass die Person, die du so gern hast, die du eigentlich kein Leid antun wolltest, jetzt wegen deiner Handlung verletzt wurde. Und ich glaube, das ist genau das, was David hier erlebt. Er erlebt, wie Gott, der ihm wichtig ist, verletzt wurde durch sein Handeln. Mhm. Und das möchte er wieder bereinigen. Und es tut ihm wirklich innerlich weh. Mhm. Das bringt er dann hier in diesem Gebet zum Ausdruck.
Du hast vorhin gefragt, welche Sehnsucht er hat. Er hat auch die Sehnsucht, wieder fröhlich zu sein und auch sogar die Sehnsucht, andere wieder lehren zu können, wieder ein vielleicht auch ein Vorbild sein zu können, wie er hier als König ja eigentlich auch sein sollte und in dieser Rolle ist. Mhm. Er möchte dort wieder hin und wieder Teil auch dieser Bewegung Gottes sein.
Mhm. Und auch anderen helfen, diesen Weg zu finden, den er eingeschlagen hat.
Was mich auch beeindruckt, ist der Vers 12, wo er betet: Und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Ich meine, wir kennen das ja alle bei Pflanzen. Wenn eine Pflanze einmal geknickt ist, dann hat die an Stabilität verloren. Und wenn man nichts macht, dann kann sie leicht wieder knicken. Und er betet genau das: Gib mir von Neuem einen festen Geist, der wieder standhaft ist. Und weil man verliert ja auch durch eine Sünde was an Charakterfestigkeit. Und er betet wieder darum, dass Gott ihm wieder den festen Geist schenkt.
Was ich auch interessant finde, ist, dass an der Stelle, nicht wo er jetzt bereut und Gott ihn ja dann auch mit einer Antwort konfrontiert durch den Propheten, nicht, dass er dann aber gleichzeitig die Verantwortung für Bathseba übernehmen kann. Das heißt, das Ganze ist angerichtet, er muss sich der Sache stellen, es gibt auch eine Strafe im Grunde genommen. Aber am Ende bleibt übrig, dass Bathseba bei ihm bleibt und dass er mit ihr einen anderen Sohn hat, der dann König von Israel wird, nämlich Salomo. Also das ist etwas, das geht ja viel weiter, als wir normal in unserem Denken bereit sind zu gehen.
Die Vergebung Gottes, ja, die so weit geht, dass Gott sich selbst entscheidet, dann den zweiten Sohn als Nachfolger zu bestimmen, Salomo. Ja. Nun hat ja das, was David getan hat, Konsequenzen. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Es gab auch eine gewisse Strafe. Ja. Vierfach hat er dafür bezahlt. Und wir sehen ja dann auch im Laufe der Geschichte, dass er tatsächlich 4 seiner Söhne
verliert.
Nun, wenn jetzt jemand sagt, ich glaube nicht, dass Gott mir vergeben hat, weil der Scherbenhaufen ist ja immer noch da. Die Konsequenzen, die muss ich ertragen. Mhm. Was würdet ihr darauf antworten? Wie kann man sich sicher sein, dass Gott einem vergeben hat, obwohl es doch immer noch Konsequenzen gibt?
Da wäre diese Geschichte ja ein tolles Beispiel dafür, ne? Weil man das beides hier gut sehen kann und gleichzeitig auch genau erkennt. Das wird ja dann gesagt, nachdem Nathan da war, dass Gott ihm auch zusichert, darum will ich auch wegnehmen deine Sünde. Und wir sehen in der Geschichte aber, dass trotzdem die Folgen bleiben. Und was wäre das auch für ein Handeln Gottes, wie wenn ich ihn jetzt um Vergebung bitte und dann alle Folgen meines Handelns irgendwie mit ausgelöscht werden, rückgängig gemacht. Also wie stellen wir uns das vor? Das kann auf dieser Welt gar nicht funktionieren, ne?
Und wenn Gott das täte, dann würde uns das ja eine Motivation geben, zu bereuen, nur damit dann die Konsequenz weg ist. Dann wäre die Reue ja nicht mehr wirklich Reue, so wie du gesagt hast.
Sondern wegen den Konsequenzen.
Ja. Und es hat für mich auch mit Gerechtigkeit zu tun. Ich meine, Gott sagt ja, was die Konsequenzen sein werden, wenn man das und das tut. Und es wäre ja falsch, einfach das alles irgendwie wieder zurückzudrehen. Ich denke an Adam und Eva, die haben doch beide garantiert bereut, was da jetzt für Konsequenzen entstehen durch diese eine einfache Handlung. Und trotzdem müssen sogar wir damit leben. Wir leben mit den Konsequenzen von ihrer Entscheidung. Das ist halt Teil des Lebens. Also, und ja, es ist unangenehm, aber da merkt man, wie schlimm eigentlich Sünde ist. Es ist ja nicht etwas, was nur mir irgendwo im Verborgenen beschäftigt, in meiner Beziehung zu Gott. Es hat auch Konsequenzen für die Mitmenschen um mich herum. Und da wird gerade die Geschichte von David hier so bemerkenswert, weil er will es ja verheimlichen, er will es für sich selbst behalten. Aber es hat Auswirkungen auf das gesamte Reich, auf allen Menschen um ihn herum.
Ziemlich krasse Auswirkungen. Das ist nämlich sehr verzahnt, sehr vernetzt, nicht? Wenn man dann überlegt, das erste Kind, das stirbt, ja, das ist das Kind des Ehebruchs sozusagen, wo er noch fastet und betet, dass es überlebt aber nicht. Und dann haben wir eigentlich eine furchtbare Geschichte nach der anderen. Es ist, als ob die Geschichte mit Bathseba ein Scheitelpunkt wäre und danach kommen die Katastrophen. Nicht? Die erste Katastrophe ist dann diese Geschichte mit Amnon und Tamar, nicht? Amnon und Tamar, ein Mann, der sich sozusagen an seinem Vater kein Beispiel mehr nimmt oder vielleicht gerade doch ein Beispiel nimmt, worauf wieder der Bruder von der Tamar so böse wird, dass ihn der umbringt, worauf wieder David meint, er kann da noch für Gerechtigkeit sorgen, den Absalom verbannt, wodurch der wieder einen Groll kriegt, weil er sich im Recht glaubt, dass er seinem Vater nie vergeben wird. Bis hin dann am Ende mit Adonia, der gern König werden will und auch dem die Macht so schmeckt, dass er nicht davor zurückschreckt, sie an sich zu reißen, obwohl er weiß, dass die Pläne Davids eigentlich andere sind. Und da merkst, dass praktisch das Bild Davids als Familienvater, als Respektperson komplett kaputt war danach. Er kann eigentlich nichts mehr gerade richten. Und das erklärt auch, warum David so geduldig ist mit allem. Nicht? Er hat Geduld letztlich mit diesem Amnon, dem er hätte was sagen müssen. Er hat Geduld mit Absalom, den er hätte zurechtweisen müssen, anders in die Pflicht nehmen. Er erzieht den Adonia auch nicht richtig. Es ist aus. Es ist, als ob es aus wäre.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Jammer.
Ein Jammer, ja, dass er ihm nichts mehr sagen kann, obwohl ja doch Taten auch Konsequenzen haben.
Ja.
Und das durchaus eine Herausforderung ist. Also ich als Vater weiß auch, manchmal möchte ich meinen Kindern ja auch vermitteln, dass ihr Verhalten falsch war und gebe Konsequenzen, gebe Strafen, damit sie das irgendwo einsehen. Aber natürlich mit der Hoffnung, dass sie es nicht einfach nur bereuen wegen den Konsequenzen.
Ja. Aber es gibt für mich dann noch so einen Lichtblick in der Geschichte Davids, und zwar dann im 1. Könige Kapitel 1, da gibt es ja diesen kurzen Abschnitt von der Abishag, dass der König, als er alt war, dann jemand brauchte, der sozusagen als Altenpfleger ihm dient und auch als lebendige Wärmflasche hilft. Und die Geschichte geht dann ja so, dass sie dann in ganz Israel eine ganz besonders schöne Jungfrau suchen, und dann kommt die Abishag und dient ihm, und dann wird dort erwähnt, aber, also sie schläft in seinen Armen, aber steht dann, aber er hatte keinen ehelichen Umgang mit ihr. Jetzt könnte das zwei Gründe haben. Also entweder er konnte einfach nicht mehr, weil er halt so alt war, aber selbst dann, man kann ja trotzdem quasi Handlungen durchführen, die eher in die Ehe gehören, aber da steht, er hatte keinen ehelichen Umgang mit ihr. Und riecht für mich ganz stark danach, dass er dort wirklich zum Überwinder geworden ist. Und jetzt aber in einer viel schwereren Situation. Ich meine, das ist nicht mehr die Frau eines Nachbarn, sondern das ist eine Jungfrau, die nach damaliger Auffassung hätte er sie sich noch zur Frau nehmen können. Aber, und jetzt liegt sie in seinen Armen, aber er tastet sie nicht an. Also, weil es ja viel größere Versuchung ist, ja, und sie war nicht irgendeine Frau, sondern wahrscheinlich also die schönste in der ganzen Gegend, in ganz Israel dort. Eine besonders schöne Frau, und was für eine Versuchung, und der widersteht er jetzt. Also das ist für mich, wenn es dann das der Grund ist, dann wäre das für mich ein starkes Zeichen, dass er hier wirklich zum Überwinder geworden ist und dass das Gebet schaffe in mir einen neuen festen Geist, wirklich Gott erhört hat und gesegnet hat damit.
Danke. Interessant. Schauen wir uns noch ein bisschen an den Weg der Vergebung. Wie finden wir Vergebung? Vielleicht können wir da noch einen Text lesen in den Sprüchen. Sprüche Kapitel 28, Vers 13. Wer mag diesen Text mal lesen? Was ist der Weg der Vergebung? Wie bekommen wir Vergebung?
Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.
Dankeschön. Hier steht was von Bekennen, hier steht was von Lassen. Wir haben darüber gesprochen, echte Reue, nicht nur wegen den also hauptsächlich wegen der Beziehung, nicht wegen den Konsequenzen, obwohl es ja trotzdem Konsequenzen gibt. Und wir haben auch darüber nachgedacht, dass selbst wenn wir etwas tun, was falsch ist, Gott nimmt jetzt nicht die Konsequenzen weg. Die sind trotzdem da. Der Weg, bereuen und lassen. Ja, wenn das so einfach wäre, oder? Wie denkt ihr darüber? Ist das machbar?
Also wenn echte Reue da ist, dann wächst auch die Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen, zu sagen, ich übernehme jetzt dafür die Verantwortung. Und wenn man aber die Verantwortung auch für etwas übernehmen muss, was vielleicht schwer ist, dann ist man auch sicherlich eher davor gefeit und möchte nicht das nochmal tun und nochmal ähnliche Konsequenzen auch erleben in seinem Leben. Also ich glaube, dass schon einem das auch ein bisschen heilen kann, wenn man eben den ganzen Weg geht. Während wenn man irgendwie doch so davonkommt und die Konsequenzen nicht wirklich eintreten, ist es vielleicht auch schwieriger. Und wenn man nicht wirklich die Verantwortung übernehmen muss, ist es vielleicht auch schwieriger, es wirklich dauerhaft zu lassen und diese Reue wirklich zu erfahren.
Okay. Und manche Sünden macht man wahrscheinlich eh nur einmal. Also David hat sie sicher nicht nochmal wiederholt. Und andere Sachen, wo Menschen vielleicht in eine Sucht hineinfallen, dann sind sie in so einem schlimmen Kreislauf. Um da rauszukommen, brauchen sie manchmal vielleicht tatsächlich diese Erkenntnis, wie schlimm ihr Verhalten ist. Nun, jetzt haben wir uns ja angeschaut, was David hier falsch gemacht hat. Und doch wird ja gesagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott hat ihn sich ausgesucht. Tragen wir noch ein paar positive Aspekte über David zusammen. Was zeichnet ihn denn jetzt als Mann nach dem Herzen Gottes aus? Was fällt euch da alles ein?
Also mir fällt sofort seine Ehrlichkeit ein. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch gerade bei der Geschichte, aber schau mal die ganzen Gebete von David an in der Bibel. Da schüttet er sein Herz vor Gott aus. Die guten Emotionen, die negativen Emotionen, all das, was er erlebt, gibt er Gott einfach im Gebet wieder. Und ich habe für mich den Eindruck bekommen, dass David das so mit Gott verarbeitet. Er hat so eine innige Beziehung mit Gott, dass egal, was ihn beschäftigt, er zu ihm kommen kann. Und ich glaube, das hilft dann auch, wenn man etwas Falsches gemacht hat, dann weiß man ja auch, wie die Person ist. Und du kannst ja einfach ehrlich zur Person sein, also ehrlich zu Gott. Mhm. Also das erlebe ich bei David.
Mhm. Ja, es gibt im 1. Könige 11 ja auch eine, jetzt will ich sagen, ähnliche Geschichte über König Salomo, wie er sich von Gott abbringen lässt. Und da heißt es dann hier, dass Salomos Herz nicht mehr ungeteilt beim Herrn war, wie das Herz seines Vaters David. Und dass er nicht mehr völlig dem Herrn folgte, wie sein Vater David. Also er muss irgendwie den David ausgezeichnet haben. Und mir kommt irgendwie der Gedanke, dass es Gott wahrscheinlich lieber ist, jemanden zu haben, der gefallen ist, aber der diese ungeteilte, völlige Hingabe hat, als jemanden, der von dem nichts weiß, aber auch nicht wirklich ganz hingegeben ist.
Das zieht sich ja ins Neue Testament, wenn Jesus bei Simon dem Aussätzigen sagt, nicht, wer wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Nicht? Und wer wenig liebt, hat wenig Vergebung erfahren. So, man kann das ja in beide Richtungen deuten. Und es ist offensichtlich, dass dort, wo Menschen einsichtig werden in Bezug auf ihr eigenes Fehlverhalten und Vergebung erlangen, weil sie Reue haben, auch mit den Sünden, mit dem Zu-Kurz-Kommen ihrer Mitmenschen gnädiger umgehen. Mhm. Weil sie verstehen, wie nahe man selbst jederzeit am Abgrund steht. Mhm. Während die Leute, die sich das nicht so bewusst sind, eine viel ungnädigere Haltung gegenüber den Verfehlungen anderer haben.
Ja, dass man also doch mehr Verständnis auch dafür hat. Ja. Und bereit ist auch, das Verständnis dafür aufzubringen.
Was ich auch stark finde an David ist, dass er die Sachen auch die annimmt, auch auf die bittere Seite und auch als er dann fliehen muss aus Jerusalem und der Simei ihn beschimpft, da lässt er das über sich ergehen und sagt auch noch, ja, vielleicht hat Gott es ihm geboten. Also man sieht, wie er sich wirklich demütigt und da finde ich ihn, das macht ihn wieder ganz groß.
Und ich denke auch an seine Bereitschaft zu vergeben. Ich meine, was hat nicht der König Saul ihm alles angetan? Und wie geht er mit ihm um? Da sieht man auch so ein Stück weit ein Mann nach dem Herzen Gottes, der sogar bereit ist, seine Feinde zu lieben. Selbst seinen eigenen Sohn, von dem er die Flucht ergreifen muss und um den er dann auch so lange trauert noch, ja, obwohl er ihm das Leben so schwer gemacht hat. Nun, was lernt ihr denn persönlich aus dieser Geschichte? Was nehmt ihr damit? Was ist so die Moral oder die Quintessenz? Wie kann man also Ruhe finden, beziehungsweise was ist der Preis der Ruhe? So hieß ja die Lektion.
Als ich hier in Bogi war, habe ich Bibelstunden bekommen mit einem Lehrer. Und der hat mir diesen Psalm vorgelegt, Psalm 51. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn du sündigst, jedes Mal, wenn du dich unwürdig fühlst, liest dir das Gebet, aber wende es auf dein Leben an. Und ich habe das zur Praxis gemacht, also weil ich versuche, mich in der gleichen Lage hineinzuversetzen. Da sind so viele Aspekte hier in dem Abschnitt, wo man merkt, wie man mit Gott redet, wie man seine Sünden Gott bekennt. Und ich kriege dann aber auch die Gewissheit, dass ich weiß, okay, Gott vergibt mir auch meine Sünden. Also für mich ist das einer meiner Lieblingspsalmtexte.
Also die Gewissheit, dass Gott wirklich Sünden vergibt und nicht mehr anrechnet.
Ja, egal wie schlimm auch die Sünde gewesen ist. Ich meine, ich glaube, die meisten von uns werden nie so eine Sünde begangen haben. Aber trotzdem, auch diese Sünde kann Gott vergeben. Das macht unendlich vielen Menschen Hoffnung.
Hoffnung. Für mich ist diese Geschichte auch ein bisschen eine Warnung. In Situationen, wo ich mich vielleicht sehr sicher fühle, selbstgerecht werde oder träge im geistlichen Sinne, dass auch ein sehr, sehr hochstehender Mensch, der mit Gott verbunden ist, wie es David sogar eben gewesen ist, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass da keine Versuchungen sind und dass das nicht für jeden eine maßgeschneiderte Situation gibt, in der er auch fallen kann. Und dass bei uns also auch einfach nicht so diese Bequemlichkeit und Selbstsicherheit uns überkommen sollte.
Dankeschön.
Der Hebräerbrief hat mal eine Textstelle, die ist interessant für mich an der Stelle. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das heißt, dieses Vertrauen, das wir haben in die Vergebung Gottes, ist auch wiederum ein Geschenk, das er uns gibt, dass wir also in unserem Glauben uns mehr auf ihn verlassen können als auf unsere eigenen Ängste. Das ist, glaube ich, ein Gnadengeschenk Gottes, diese Zuversicht der Vergebung. Das kommt nicht von alleine. Und es ist auch nicht eine Tugend, die wir entwickeln, nicht so quasi, ich habe jetzt den Glauben dran und du hast ihn nicht und deshalb geschieht mir die Vergebung und dir geschieht sie nicht. Das ist völlig irrig.
Im Grunde ist es also ein Wunder.
Es bleibt sein Tun.
Sein Tun.
Und es ist seine Gnade, die er an uns verwirklicht. Und wir erfahren das dankbar. Wir können uns darauf berufen. Wir können es kühn sogar einfordern, im Sinne von, er hat es verheißen, nicht? Wenn wir uns auf seine Treue verlassen, auf seine Festigkeit, dann muss das geschehen. Und wenn du jetzt fragst, ja, woher weißt du das? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich habe eine Gewissheit aber. Ich habe diese Gewissheit, weil ich sage, wenn Gott etwas versprochen hat, dann setzt das auch um. Und dieses Bewusstsein ist auch eine Gnade, dass er mir das schenkt. Die Frage, die dann aufkommen könnte, ja, warum schenkt das dem einen und dem anderen nicht? Und die würde ich dahingehend beantworten, dass ich sage, er will es ja jedem schenken. Lass es doch zu. Nimm es doch an für dich. Warum wehrst du dich so dagegen? Das wäre die Idee.
Also sich quasi ziehen lassen.
Ja.
Von Gott auch diese Gnade schenken lassen. Ja. Ich danke euch. Ich danke fürs Zuschauen. Wir wollen noch miteinander beten. Und ich lade Luise dazu ein. Steh mal auf dazu.
Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir Geschichten wie diese in der Bibel haben, dass sie nicht ausgelassen wurden, weil sie peinlich sind, sondern dass wir uns darin auch wiederfinden können, dass wir gewarnt sind einerseits vor Versuchungen und dass wir aber auch einen Weg sehen, wie wir damit umgehen können, wenn in unserem Leben Sünde ist. Und ich danke dir dafür, dass du David freigemacht hast, dass er deine Vergebung erleben durfte und dass genauso auch wir immer wieder deine Vergebung neu erfahren können, dass deine Güte uns zur Buße leitet und dass es auch ein Geschenk von dir ist. Lass uns dieses Geschenk erleben. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.